Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im Mai 2010 war die israelische Polizei im Westjordanland auf der Suche nach Terroristen der Hamas. Ich habe mir diesen Einstieg schon länger ausgedacht, als dieses Thema jetzt wieder sehr aktuell geworden ist. Die Polizei hatte damals so eine Ahnung, dass in einem bestimmten Haus in dem Dorf Beit Awa, dass es dort versteckte Räume geben könnte. Die Polizei näherte sich diesem Haus, die Maschinengewehre im Anschlag, barsche Befehle, mach diese Tür auf! Und tatsächlich, in den feuchten, verfallenen Betonräumen, da waren zwei Menschen drin. Aber waren das Hamas-Terroristen, die sich hier versteckt hielten? Nein, offensichtlich nicht. Aber wer da? Wer waren diese beiden Menschen und warum lebten sie hier in so einem Verlies? Ich erzähle nachher weiter. Jetzt erstmal ein krasser Szenenwechsel. Zurück ins Hier und Heute. Schauen Sie sich mal um. So viele Menschen aus nah und fern. Ein Gast vom Landeskirchenamt. Drei Gäste aus dem Landkreis Karlsruhe, der majestätische Christuspavillon gut gefüllt, sogar geheizt, so gut es geht, ein freudiger Anlass heute. Liebe Gemeinde, so wie wir hier sind, sind wir mittendrin im Wunder von Volkenroda, das seit über 30 Jahren lebendig ist. Und wir spüren es heute in dieser Atmosphäre noch einmal besonders deutlich, dieses Wunder, dass aus einem kleinen Dorf, das abgesiedelt werden sollte, und aus einer verfallenen und einsturzgefährdeten Kirche so ein lebendiges geistliches Zentrum geworden ist, mit zehntausenden Besuchern jedes Jahr, die hier inspiriert werden. Ein geistliches Zentrum, das ausstrahlt, weil hier das Evangelium lebendig ist und weil hier der Heilige Geist so spürbar vielfältig wirkt, sodass Menschen zum Glauben kommen und neue Hoffnung und neue Kraft schöpfen. Dieses Wunder ist und bleibt lebendig. Und wir, wie wir hier sitzen oder stehen, wir sind ein Teil davon. Und auch ich selbst sage heute zum Anlass meiner Einführung als Pfarrer in Volkenroda, ich bin gerührt und erfreut und fühle mich geehrt, dieses Amt antreten zu dürfen. Ich möchte in diesem Amt dabei mitwirken, die beste Botschaft der Welt, die gute Nachricht von Jesus Christus, von hier aus ausstrahlen zu lassen. Und heute wirkt das so selbstverständlich. Wir freuen uns im Herrn und heute passt alles. Heute sieht alles so harmonisch und rund aus. Wobei, wenn wir uns mal umschauen, also rund sieht der Christuspavillon ja nicht gerade aus. Da gibt es lauter Ecken und Kanten. Und vielleicht kann gerade das auch schon ein Zeichen sein. Denn solche Ecken und Kanten gibt es ja auch in unserem Leben, in jedem Leben. Brüche, nicht immer läuft alles rund. Da gibt es Krisen, Sorgen, Krankheit, die plötzlich um die Ecke kommt, Leiden. Nicht immer ist alles so beschwingt wie heute. Und die Frage ist, wo haben dann diese anderen Seiten, die schweren Seiten des Lebens und die schweren Zeiten des Lebens, ihren Platz? Wir sehnen uns, und das ist nur menschlich, nach einem glücklichen, nach einem perfekten Hochglanzleben. Aber sowas gibt es nicht. Manchmal, Gott sei Dank, da ist alles so richtig schön. Aber zur Fülle des Lebens, da gehören auch die Herausforderungen dazu. Und um so ein ganzes Leben, um die Fülle des Lebens mit allem, was ebenso seinen Platz hat, um so ein ganzes Leben geht es im heutigen Predigtext. Ich lese Jakobus 5, die Verse 13 bis 16 aus der Basisbibel und die sind ja auch auf dem Liedblatt abgedruckt. Wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Liebe Gemeinde, wenn wir voller Zuversicht sind, und in einer anderen Übersetzung heißt es, wenn wir guten Mutes sind, dann sollen wir Loblieder und Psalmen singen. Das tun wir heute. Das ist der Stand heute. So ist jetzt unsere Stimmung, weil wir ein fröhliches Fest und einen fröhlichen Gottesdienst feiern. Aber zu einem ganzen Leben, zur Fülle des Lebens, da gehört mehr. Und auch davon ist hier die Rede. Wer Schweres erleidet, und ja, das gibt es eben auch. Wer Schweres erleidet, soll beten. Und der Blick wird auch darauf gelenkt, dass wir manchmal krank und schwach sind und nicht immer so zuversichtlich und nicht immer gesund und stark und fit. So ist das eben in jedem Leben. Erst in Gottes neuer Welt werden wir von diesen schweren Zeiten befreit sein. Bis dahin ist es notwendig, dass wir uns auch mit körperlichen Krankheiten und auch mit seelischem Schmerz auseinandersetzen. Mit allem, was dazu gehört. Mit Erschöpfung, Trauer, Krieg, Terror, alles das macht ja jetzt unser Leben aus. Es ist unsere Aufgabe, auch als Christen und auch mitten im Wunder von Wolkenroda, den Umgang mit solchen Schwierigkeiten zu lernen. Das Schwere muss ins Leben integriert werden, denn es gehört zu einem ganzen Leben dazu. Ich verrate Ihnen jetzt, wen die israelische Polizei im Mai 2010 in den heruntergekommenen Betonräumen in Betrawa gefunden hat. Es waren zwei Geschwister, eine 42-jährige Frau und ihren 4 Jahre jüngeren Bruder. Beide geistig behindert. Und beide sind von ihrer Familie von Kindheit an in diesem Kerker eingesperrt gewesen, weil sich die Familie für ihre behinderten Familienmitglieder geschämt hat. Sie haben sie weggesperrt, weil es die Heiratsaussichten des jüngeren Bruders geschmälert hätte, wenn bekannt gewesen wäre, dass er behinderte Geschwister hat. Deswegen haben Bassam Musalmin und seine Schwester ungefähr 40 Jahre eingesperrt gelebt. Er nackt, sie in einem dünnen Nachthemd, wurden sie aufgespürt. In ihrem Verlies stank es unerträglich nach Schweiß und Urin. Die israelische Polizei hat sie befreit. Gott sei Dank. Warum habe ich diese Geschichte erzählt? Weil auch wir schnell dabei sind, das wegzusperren und zu verstecken, wofür wir uns schämen und womit wir nicht klarkommen und was wir lieber nicht in unserem Leben dabei hätten. Oder? Also, wie gehen wir mit den Anteilen in unserem Leben um, von denen wir nicht gleich jedem erzählen? Wenn es in der Ehe anfängt zu kriseln, wenn die Kinder einen Weg einschlagen, den wir uns anders gewünscht hätten, wenn wir selbst versagen oder finanzielle Schwierigkeiten haben, wenn wir arbeitslos werden, wenn die Kräfte nachlassen, wenn Freunde uns verraten, alles das hätten wir lieber nicht in unserem Leben drin, würden es lieber wegsperren in ein Verlies, damit es niemand merkt. Wir würden diese Teile unseres Lebens auch ein Verlies entsorgen, weit weg von dem Leben, wie es am liebsten sein sollte. Unsere Irrwege im Leben, unsere dunklen Seiten, im Bild gesprochen, das, was unsere Heiratsaussichten schmälert, das würden doch auch wir am liebsten verleugnen, ignorieren, wegsperren in einem unsichtbaren Kerker, damit es nicht an uns herankommt, damit wir so tun können, als wäre es weg und als gäbe es all das nicht. Im Jakobusbrief aber, da lesen wir von einem ganz anderen Umgang mit dunklen Seiten. Denn so falsch und so unerträglich, wie es war, die beiden behinderten Familienmitglieder einfach einzusperren, so falsch wäre es, unser Leid zu isolieren oder zu verleugnen. Denn auch das Schwere gehört zur Fülle des Lebens dazu. Behinderte Menschen sind Ebenbilder Gottes und gehören in die Mitte der Gesellschaft und gehören zu uns allen dazu. Und Leid gehört eben auch dazu, in jedem Leben. Wir können es nicht ausblenden, das, was schief läuft. oder da, wo es auch mal knarzt, im Leben oder im Miteinander. Alles das können wir doch nicht in ein Verlies sperren und dann denken, es wäre nicht da, sondern alles das gehört zum Leben dazu. Und schwere Zeiten oder auch Konflikte sind kein Anzeichen von Gottes Ferne. Leid trennt uns nicht von Gott. Manchmal denken wir, womit habe ich das verdient? Leid sollte uns deswegen aber auch nicht von anderen Menschen trennen, sondern das Schwere darf, und das ist hier der Vorschlag, das Schwere darf uns ins Gebet führen, so schreibt Jakobus. Gerade das Schwere kann unser Vertrauen darauf stärken, dass andere Menschen für uns da sind und uns mittragen. Das ist Gemeinschaft, nicht nur Kommunität, sondern darüber hinaus christliche Gemeinschaft, füreinander da sein, gerade auch im Schweren. Jakobus stellt uns gerade im Leiden mitten hinein in die Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Nicht nur, wenn wir fröhlich sind, nicht nur an Tagen wie heute, wo es viel zu feiern gibt, nicht nur, wenn wir gesund und fit sind, nicht nur, wenn alles klar ist, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern gerade im Schweren sind wir mittendrin, gerade im Schweren sind wir nah bei Jesus, der selbst gelitten hat. Den Umgang mit schweren Zeiten lernen, das können wir und das sollen wir. Und Jakobus nennt ganz konkret 4 Situationen. Erstens, wenn jemand Schweres erleidet, dann soll er beten. Gott versteht ihn. Und mehr als das. Gott hat auch die Macht, die Situation zu verändern. Und er wird es tun. Nach seinem Zeitplan, auf seine Weise. Zweitens, wenn jemand voller Zuversicht ist. Und das kann übrigens auch mitten im Leiden sein. Das ist sogar der beste Fall, wenn ich zu kämpfen habe, aber trotzdem den Mut nicht verliere. Es kann mir schlecht gehen, aber gerade daran wachse ich jetzt und reife daran. Dann spüre ich, wie sich mein Horizont weitet. Wenn ich Kraft bekomme für die nächsten Phasen meines Lebens, wenn jemand voller Zuversicht ist, dann soll er Loblieder singen. Drittens, wenn jemand krank und schwach ist, dann darf er andere Menschen rufen. Genannt sind hier die Ältesten. Und ich bezeichne die Ältesten hier mal als Menschen, die Erfahrung haben, darin guten Mut zu sein, die Zuversicht ausstrahlen, die selbst schon Schweres erlitten haben, aber die daran stark geworden sind, die bereits eine geistliche Existenz eingeübt haben, die sich jetzt im Angesicht von eigenen und fremdem Leiden bewährt. Und Jakobus erwähnt hier auch die Praxis des Salbens, wobei interessanterweise hier nicht im Griechischen nicht der hochtheologische Begriff für Salbung steht, so wie Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden, sondern das griechische Wort, das hier steht, das bedeutet eher einreiben. Es ist eher ein medizinischer Begriff. Die Ältesten werden Salbe mitbringen und werden die ärztliche Behandlung unterstützen. Das ist hier gemeint. Ganz weltlich und ganz nüchtern. Und doch, wenn man gemeinsam hofft, und gemeinsam betet und gemeinsam einschmiert, dann ist es etwas anderes, als einsam eine Pille zu schlucken. Da steht man mit beiden Beinen auf der Erde, ganz nüchtern, und erhebt zugleich miteinander den Blick in den Himmel. Und die vierte Situation, wenn jemand Sünden begangen hat, dann soll er sie bekennen. Sicher nicht in dem Sinne, dass er sie allen auf der Straße auf die Nase binden soll, aber doch so, dass er die Freiheit finden kann, darüber zu sprechen, eigene Fehler einzugestehen, sich vergeben zu lassen. In Folkenroda wird auch die Beichte praktiziert. Auch so, dass ich verbrennen kann, was ich auf einen Zettel geschrieben habe. Was mich von Gott trennt, das geht dann im Feuer auf und der Weg wird wieder frei. Und wenn ich von mir persönlich erzählen darf, als ich mich auf diese Stelle beworben habe, da haben wir im Büro von Bruder Hin gesessen. Das hat sich gezeigt, dass ich vielleicht so manche Gabe habe, die mich dafür qualifizieren würde, der neue Pfarrer zu werden. Aber da stand auch in meinem Lebenslauf, und ich habe es auch ganz bewusst reingeschrieben, dass ich Anfang 2022 für 6 Wochen im Haus Respiratio war, auf dem Schwanberg in Franken. Und ich habe da eine Auszeit gebraucht, weil mich da die Situation in der Gemeinde, in der ich damals Pfarrer war, gerade belastet hat. Und Anfang 2022, da hätte ich nicht die Kraft gehabt, das Klosterpfarramt in Folkenroda zu übernehmen. Aber dort auf dem Schwanberg, in den 6 Wochen, da habe ich wieder die Kraft gefunden, die ich jetzt wieder habe. Und die ich brauchen werde, um hier wirken zu können. Erst die Wochen der Schwäche auf dem Spanberg haben mir die Stärke, die Zuversicht, die Motivation gegeben, etwas Neues zu wagen. Ich bin gestärkt und ermutigt nach Hause gekommen und habe am eigenen Leib und in der eigenen Seele gespürt, stark sein und schwach sein, leiden und gesund sein, beides gehört zur Fülle des Lebens und auch die schweren Zeiten will ich nicht missen. Aber nicht um mich soll es gehen, sondern jetzt kommt erst das Wesentliche. Denn im christlichen Glauben geht es nicht um Tipps. Bis jetzt war es ja fast so ähnlich wie hier ein Tipp, da ein Tipp, macht es vielleicht so oder so, aber das ist gar nicht die christliche Botschaft. Niemals. Es geht nicht um das, was wir machen sollen oder jetzt auch noch machen sollen oder was wir aus eigener Kraft schaffen müssen. Beim Christsein, da geht es immer in erster Linie um das, was Gott tut. Es geht immer um das, was Gott tut, nicht was wir tun müssen. Bassam Mosalme und seine Schwester, die hätten sich ja auch nicht selbst aus ihrem Gefängnis befreien können. Da musste auch erst jemand von draußen kommen und sie retten. Und genauso kommt Gott zu dir und rettet dich und befreit dich aus deinem Gefängnis der Mutlosigkeit. Und da steht ja sogar wörtlich hier in der Bibel, das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen. Und hier lohnt es sich, diese zwei Wörter genauer anzuschauen. Erstens, retten. Da steht im Griechischen Sozein, und das ist das Wort, mit dem beschrieben wird, dass wir das Heil bekommen, dass wir selig werden. So übersetzt Luther meistens dieses Wort Sozein. Retten, selig werden. Also es bedeutet, dass wir zu Gott gehören, dass wir das ewige Leben haben, nicht weniger. Das ist der Horizont, von dem Jakobus hier schreibt. Das ist der Horizont, in dem wir auch jeden Sonntag, sogar auch jeden Werktag, Gottesdienst feiern dürfen. Dass Gott uns rettet, dass er uns selig macht, wenn wir dieses alte Wort nehmen wollen, dass Gott dafür sorgt, dass wir zu ihm gehören dürfen. Gott rettet uns aus unserer verlorenen Situation, in der wir selber nicht weiterkommen. Gott schenkt uns Heil. Gott sieht uns und Gott lässt uns nicht allein, sondern Gott tut das, was wir nicht selbst tun können. Dieses zentrale Wort, Sozein, retten, zeigt, Gott hat immer das große Bild im Blick. Ja, Gott sieht auch unsere Schnupfen und Gott sieht auch unsere Kopfschmerzen und Gott sieht auch unsere Müdigkeit und er sieht auch unsere ernsthaften Krankheiten. Aber noch viel wichtiger als alles das, viel wichtiger als körperlich geheilt zu werden, ist das Heil. Das Heil im umfassenden Sinne. Es gibt auch Heil ohne Heil. Es gibt auch die andere Perspektive aufs Leben. Es gibt die feste Überzeugung, bei Gott geborgen zu sein und ein sinnvolles Leben zu führen, ein Leben mit Ziel, auch wenn nach weltlichen Maßstäben vieles nicht optimal ist. Das ist dann ein besonderes Geschenk Gottes, trotzdem zu sehen, dass ich bei Gott geborgen bin. Also erstens das Wort retten. Ich habe gesagt zwei Wörter. Zweitens aufstehen. Der Herr wird ihn aufrichten, wird ihn aufstehen lassen. Und hier steht das griechische Wort für Auferstehung. Wie zum Beispiel auch im 1. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift und er wurde begraben und er ist, und jetzt kommt genau dieses gleiche Wort, auferweckt worden am dritten Tage nach der Schrift. Auferweckt worden. Und das ist genau das Wort hier im Jakobusbrief. Der Herr wird ihn aufrichten, er wird ihn auferwecken, er wird ihn auferstehen lassen. Also nicht nur, dass jemand wieder aufstehen kann und das Bett verlässt, sondern dass jemand zum ewigen Leben auferweckt wird, dass jemand belebt wird in ein neues Leben hinein. Das und nicht weniger trauen wir Gott zu. Das können wir nicht selber machen, nicht mit dem eindringlichsten Tipp. Deswegen sind und bleiben wir voller Zuversicht. Auch dann, wenn uns Schweres bedrückt, weil wir sehen, Gott sieht bis in unser Verlies hinein. Gott sieht, wie es uns geht und er kommt zu uns und wir sind ihm wichtig und er hilft uns. Und damit sind wir wieder am Anfang angekommen, bei der Freude, die wir an diesem Tag verspüren. Der Kreis schließt sich, es wird jetzt doch rund. Denn Gott hat unser ganzes Leben im Blick. Die guten und die schweren Tage, da bleibt keine Lücke, da wird alles rund. Alles ist bei Gott aufgehoben. Alles ist in der christlichen Gemeinschaft aufgehoben. So soll es sein. Es geht um das ganze Leben. Nichts brauchen wir zu verleugnen, nichts wegzusperren. Alles darf bei Gott zum Vorschein kommen. Er befreit unsere ganze Persönlichkeit. Gott macht unser Leben ganz. Der Friede Gottes ist höher als alle unsere Vernunft. Sein Friede bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.